Ich möchte mit euch heute etwas über den Weinstock nachdenken. Es gehört der Weinberg dazu, der Wein. Begonnen hat es mit der Aussage von Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich eigentlich mal im Alten Testament gucken, was da kommt und was sich da dazu finden lässt. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Der Weinstock gehört in der Bibel zu den meist erwähnten Kulturpflanzen. Er wird über 200 Mal erwähnt, wusste ich auch nicht. Und der Weinberg, der kommt auch über 100 Mal vor. Lasst euch jetzt einfach mal mitnehmen. Wein, Segen und Fluch, wie bei vielen Dingen. Trauben, Most und Wein gehörten im Alten Testament zu den Grundnahrungsmitteln. Trauben wurden auch getrocknet, man findet das dann auch als Rosinenkuchen zum Beispiel oder wie bei uns, man hat sie auch pur gegessen. Süßigkeiten konnte man aus Traubensaft herstellen und auf Reise hat man Wein mitgenommen, weil, und das ist, denke ich, auch im Mittelalter später immer noch so gewesen, da war es dann manches Mal das Bier, weil das Wasser nicht immer so genießbar war. Und durch den Alkohol bestand aber keine Gefahr, dass man sich irgendwas einfängt. Dann zusätzlich wurde Wein und zu Essig gewordener Wein zur Wundbehandlung auch eingesetzt. Die Traubenlese war Anlass für Freude und Jubel. Das fand ich super. Gott hat den Weinstock wachsen lassen zur Freude der Menschen. Das steckt hier drin. Und was ich entdeckt habe, man durfte die Stöcke nicht komplett abernten, damit noch was übrig blieb für die Nachlese von den armen Menschen. Mundraub war auch gestattet, also was bei uns heute nicht mehr gilt. Man durfte Trauben essen auf dem Weinberg, aber nichts mitnehmen. Das heißt, wenn man unterwegs war und Durst hatte, jetzt, und es war nichts und die waren reif, das muss man ja auch dazu sagen. Allein in dieser Aufzählung sehen wir, dass der Wein im Alten Testament bei vielen Menschen einfach zum Alltag dazugehört hat. Gott hat ihn uns zur Freude geschenkt, obwohl es gibt viele Leute, die keinen Wein mögen. Verzeiht mir's. Es ist einfach so in der Bibel drin. Und was eben auch ist, man konnte ihn eben vielfältig gebrauchen. Und in Israel war natürlich ein hervorragendes Klima, auch vom Boden her, für Wein. Doch zum Segen findet man immer auch den Fluch oder einfach das Gegenstück. Ich habe euch einen Vers. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Also Weinanbau gibt es schon lang. Eines Tages trank er von seinem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Seine Söhne hin ihn dann zudeckt. Es war einfach, ja, man muss lernen, sage ich jetzt, mit Alkohol umzugehen. Vielleicht hat er das damals einfach noch nicht beherrscht. Von daher ist in der Bibel auch, wird immer wieder gewarnt von übermäßigem Weingenuss. Doch die Seite möchte ich heute gar nicht angehen, okay? Also über das Negative braucht man nicht groß zu reden. Wir wissen alle, welche Auswirkungen Alkohol haben kann. Wir haben es in der Familie gehabt. Und von daher, Wein bei den Opfern, das wusste ich nicht. Da heißt es nämlich, das ist das tägliche Brandopfer, die ihr am Berge Sinai geopfert habt zum leiblichen Geruch. Lieblichen. Ja, okay. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Dazu sein Trankopfer zu je einem Lamm, eine Viertelkanne. Im Heiligtum soll man den Wein des Trankopfers dem Herrn darbringen. Es war jetzt keine große Sache, dass der Wein dazu kam, aber es hat einfach auch da dazu gehört. Wie es in die Familie dazu gehört hat, so hat es auch im Gottesdienst dazu gehört, in der Stiftshütte und im Tempel. Und eigentlich haben wir es ja heute noch beim Abendmahl. Und ich habe so gedacht, unser Gott hat was übrig für schöne und für gute Dinge. Das muss man einfach auch mal sagen. Denn er hat es ja geschaffen. Das ist für mich was. So, der Weinstock, ein Bild für das Volk Israel, so finden wir das dann. Ein Vers aus Psalm 80. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Psalm 90 beschreibt hier eine ganz, ganz große Sache in einem ganz einfachen Bild. Gott hat Israel aus Ägypten geholt, wie so ein Weinstock, den man irgendwo ausgräbt, dann mitnimmt, vorsichtig mitnimmt und dann wieder woanders einpflanzt. Ganz einfaches Bild, aber wie viel Mühe hat sich Gott mit dieser Sache gemacht? Wenn man im Bild bleibt, heißt es, er hat das Volk Israel quasi ausgegraben, sorgfältig verpackt, drauf aufgepasst und dann diesen jungen Weinstock in Israel einpflanzt. Dann ist so eine Frage, warum pflanzt man denn einen Weinstock? Eigentlich eine dumme Frage, gell? Natürlich, um irgendwann einmal Früchte zu ernten. Doch bis das soweit ist, ist das viel Arbeit. Ich kenne mich nicht aus, aber ich habe nachgelesen. Also müsste man jetzt die Frage, wer, habt ihr Weinberg? Okay. Ab wie viel Jahre kriegt man den besten Wein so etwa? Wie lange muss man, wie viele Jahre muss man warten, bis sich's wirklich lohnt? 3 Jahre. Dann geht's los so langsam. Genau. Also gut wird ein Wein erst, wenn dieser Weinstock schon ein gewisses Alter hat, er sagt 25 Jahre. Das ist einfach was. Ich habe euch bis dahin gehört ein Thema rein, das nennt sich Erziehen. Das heißt schneiden, hochbinden, ihm Hilfestellung geben, damit er in die richtige Richtung wächst. Und bei uns wären Weinstöcke anders erzogen wie im Süden. Im Süden, in Israel oder in den ganzen südlichen Ländern, da lässt man die oft mehr wie so ein Busch wachsen und wo die Trauben unten dranhängen, dass sie geschützt sind von der Sonne. Wenn wir mal froh sind, dass die Öchslezahlen hochgehen, haben die das Problem eher, dass er zu viel Öchsle hat und dann kann man halt heutzutage noch Sherry oder sowas rausmachen. Aber Öchsle. Genau. Der süße Grat der Traube. Okay, gut. Wenn man jetzt dieses Bild wieder nimmt, Israel und Gott, dann habe ich euch hier einfach mal einen Weinstock in einem Weinfass. Das kann man nämlich auch machen. Gott gab seinem Volk in der Zeit, bis er sein Volk in Israel hatte, eine Rankhilfe. Hier sieht man das bei diesem Weinstock, der hat jetzt auch schon, wenn man hier unten schaut, den Stamm, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und man hat den relativ kurz gehalten. Das heißt, wenn man da drin bleibt, Gott gab seinem Volk eine Rankhilfe, damit da wirklich was wachsen kann. Das ist für mich einfach diese Gebote, die er ihnen gab. Er gab ihnen eine Hilfestellung fürs Leben. Er gab ihnen eine Hilfestellung, dass die wachsen können. Und natürlich muss man auch so einen Stock immer wieder nachschneiden. Aber dann kann da wirklich was gut dran entlang wachsen. Und ich habe so gedacht, diese 40 Jahre in der Wüste, da hat Gott sicher an mancher Stelle auch sein Rebmesser, sein Winzermesser angesetzt und manches nachgeschnitten. Dinge, die im Volk einfach nicht gut waren, solche Seidetriebe, die da manchmal entstanden sind, bis dahin, dass Miriam und Aaron sich beschwerten, weil Gott Mose bevorzugt hat und so und er immer und immer wieder eingreifen musste und da was wegmachen musste, damit dieser Weinstock wirklich in eine gute Richtung einfach wachsen kann. Wenn wir im Bild bleiben, Gott hat sein Volk erzogen. Alles dafür getan, dass ein guter Weinstock werden kann. Als sie im Land waren, hat er sie dann eingesetzt und er hat auch da alles dafür getan, dass sein Volk wachsen konnte, gehegt und gepflegt. Feinde vertrieben, ihnen gute Führer geschenkt, wie in Josua und Samuel. Und dann kann man sich fragen, was für Früchte hat denn Gott von diesem Weinstock erwartet? Klar, süße Früchte, oder? Also, keiner wartet drauf, dass da was Saures wächst. Was sind süße Früchte für Gott? Damals bei seinem Volk, ich habe gedacht, die süßeste Frucht für Gott wäre doch gewesen, ich nenne es jetzt wirklich mal so, dass das Volk ihn liebte. Dass das Volk mit ihm lebt. Entdecke, dass dieser Gott der beste Winzer ist, der das Beste für sie will. Und dass sie ihn dafür lieben und geliebt haben. Dass sie erkannte, dass diese Fürsorge, die er an den Tag gelegt hat, dazu dienen sollte, dass aus ihnen ein großes Volk wird. Und ein anderes Volk als die Völker ringsherum. Ein gesegnetes Volk. Weil es hier einen lebendigen Gott gab, der sich um seine Leute gekümmert hat. Wenn man diese Götter sonst anschaut, wo Gott so immer wieder moniert hat, wem lauft ihr denn nach? Was war es denn außer Figuren? Außer dass es bis dahin ging, dass diese Götter anscheinend Kinderopfer verlangt haben. Das Furchtbarste, was man sich denken kann. Und Gott, was hat er sich denn noch gewünscht? Das, dass sie mit ihm zusammenleben und das andere, dass sein Volk ein Zeugnis wird. Ein Zeugnis dafür, dass es diesen großen, guten, lebendigen Gott gibt. Und dass dann Völker kommen, die dann sagen, dem Gott, dem möchte mir auch gehören. Es gab eine Richtung, da haben sie sich reinbeschissen ins Volk Israel. Das war zur Zeit vom Josua, wo sie vortäuscht haben, sie kommen von weit her. Was gerade nicht mehr, Gibeoniter oder wie sie heißen? Weil sie einfach da dazugehören wolltet, weil sie Angst hattet. Angst vor diesem lebendigen Gott. Weil sie wusste, der ist so mächtig. Es kamen keine Völker. Keine richtigen Völker, die gesagt haben, diesem Gott möchte mir auch vertrauen, weil wir an diesem Volk sehen, dass es gesegnet ist, dass es sich lohnt, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Es waren einzelne Menschen, ja. Man findet eine Rahab, man findet eine Ruth, man findet einzelne Menschen, die gesagt haben, ja, mit diesem Gott möchte ich leben und ich möchte ihn lieben. Doch dann entdeckt man, wenn man weiterliest in der Bibel, es gab mehr saure Früchte statt süße. Jeremia 2. Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Da guckt schon so ein Stück weit diese Enttäuschung raus. Was habe ich alles für euch getan? Was kommt dabei raus? Manches Mal sagt man Semsekrebsler, gell? So ein Wein, der, ich weiß nicht, was es noch für Begriffe gibt. Also bei uns hat es halt immer so geäußert, das ist ein Semsekrebsler, das ist so ein ganz saurer Wein, ein, wo man, ja, man so den fast wegleeren, oder? Also genießbar ist es nicht. Wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte? Liebe, Fürsorge, Arbeit und Mühe hat Gott investiert und rauskommen sind saure Früchte. Dazwischen immer wieder mal so ein Ja, ich bleibe jetzt einfach in diesem Bild vom Weinstock, dazwischen drin immer wieder mal so ein paar Jahre auch, wo es gute Früchte gab, immer dann, wenn Gott ihnen dann Menschen gegeben hat, wie die Richter, Propheten, Könige, die ihm vertraut haben, wie bei David, da gab es dann tatsächlich zwischendrin immer wieder gute Früchte. Menschen, die versucht haben, den anderen Mut zu machen. Doch im Endergebnis waren das mehr saure Sachen als süße. Wenn man auf sich selber vertraut hat, auf sein Können, das war vorhin in diesem Text auch drin, dass man auf sich vertraut, auf sein Können, auf das, was ich hinkriege, statt eben auf Gott. Und ich habe gedacht, das ist doch ein Stück weit bis heute so. Damals bei seinem Volk und auch bei seinem Volk heute sind da wirklich süße Trauben in Israel. In diesem Weinstock vom Volk Israel. Und ich habe mich so gefragt, all das, was gerade geschieht, auch diesen Druck, den sie kriegen. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen frech. Setzt Gott vielleicht auch da sein Messer an? Bis dahin gehend, dass sie irgendwann mal wieder wirklich anfangen zu schreien und zu sagen, Gott, wir brauchen dich. Ich habe euch noch so eine Stelle mitgebracht, die so erschreckend ist. Jesaja Kapitel 5. Mein Freund, da geht es jetzt um den Weinberg, das andere Bild für Israel. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Was soll man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, also von Wildschweinen und was so alles so dann neigt, und seine Mauern sollen eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will den Wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Ein ganz, ganz hartes Wort. Dieses Wort beinhaltet für damalige Zeit einfach Gericht. Nochmal. Gott hatte sein Volk erwählt. Er hatte viele. Er hatte große Pläne mit diesem Volk. Er hat viel für sein Volk investiert und das bis heute. Ich habe euch nochmal zwei Bilder von Weinstöcken. Der linke, also das links unten, das sieht so aus, wie wenn da nichts mehr kommt. Das sieht sowas von vertrocknet aus, aber das habe ich damals auf Zypern aufgenommen. Und das sind ganz normale Weinstöcke dort. Das sieht so aus, wie wenn da alles tot wäre. Doch, das sieht man in diesem rechten Bild, diese Weinstücke treiben wieder aus. Ganz unscheinbar am Anfang. Und wenn Gott über sein Volk Gericht gebracht hat, was damals ja in Jesaja bekannt gegeben wurde, war eines immer gut. Und das ist die Wurzel und der Stock. Der blieb immer gut. Das untere war immer gut. Die Wurzel, da wo es rauskommt. Und das Tolle ist, dass da immer wieder was Neues wachsen konnte, auch wenn oberum wirklich alles weg war. Wenn Gott diesen Weinstock oberum sein Volk platt gemacht hat, es war immer so, dass da wieder was treiben konnte. Manches Mal nennen das einfach diesen Rest, der in Israel war. Der kleine Rest, der auf ihn vertraut hat. Auch durchs Gericht hindurch. Und es treibt wieder. Und ich habe so gedacht, ja, das war doch auch ein Stück weit über die Jahrhunderte und die Jahrtausende hinweg. Israel sah und sieht immer wieder aus wie so ein Weinstock, aus dem kann nichts mehr werden. Nach dem Holocaust. Das sah doch nicht aus, wie wenn da noch einmal je was werden könnte. Aber da ist diese Kraft Gottes, die dann wieder raustreibt und dass Israel Land hat, ein Volk wurde, wobei dieser Begriff Volk nicht auf das Land bezogen ist, sondern immer auf diese Verbindung aus Gott heraus. Diese Kraft Gottes hat sein Volk nie verlassen. Und eines Tages wird eines geschehen. Da habe ich euch jetzt auch noch mal einen Text. Und zwar, das ist was ganz Großartiges. Ach, so. Micha sagt hier was voraus ins tausendjährige Reich rein. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um und die Speere zu Winzermesser. Luther hat hier die Sichel drin, die steht hier aber nicht, sondern da steht tatsächlich dieses Messer vom Winzer. Und da heißt es dann, im tausendjährigen Reich wird es so sein, dann kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Hier haben wir wieder diesen Weinstock. Es wird eine Zeit des Friedens sein, Ruhe, zu Hause sein. Ich habe so gedacht, während Kriegszeiten nimmt sich keiner die Zeit, seine Weinstöcke zu pflegen. Da hat man anderes im Kopf. Da geht es ums Überleben, da geht es um den Kampf, wie kriegt man das. Aber einfach mal, wenn man den Weinstock nicht über Jahre pflegt, ist ja da beschrieben worden, das Vergrasen ist ja das Wenigste. Aber es wird ein wilder Weinstock draus. Da fängt man dann wahrscheinlich wieder bei Null an und schneidet komplett runter, oder? Bleibt einem nicht viel anders übrig, um dann wieder raufkommen zu können. Kriegszeiten, turbulente Zeiten. Was da ist, ist, dass man sich sehnt nach dieser Ruhe. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von uns. Auch wir sehnen uns immer wieder nach dieser Ruhe, nach dieser inneren Ruhe, die nur Gott geben kann. Dieses sich hinsetzen können, ohne Angst haben zu müssen, das ist in so vielen Ländern da. Und wir können das schon noch genießen, wobei auch manche andere Hitze eben im Alltag da ist und man manchmal nicht weiß, wie machen wir das und wie kriegt man das hin. Aber Micha sagt, Leute, diese Zeit wird kommen. Wir wissen nicht wann, aber diese Zeit wird kommen. Und dann kam mir noch eine Frage. Wie kann man denn unter einem Weinstock sitzen? Also wenn ich diese verkrüppelten Dinger von vorhin angucke oder so einen Weinstock, der im Weinberg schön in Spalier ist, wie will ich denn unter einem Weinstock sitzen? Ich habe ein Bild gefunden. Ich war mehrfach auf Zypern und auf Zypern in den Bergdörfern, da habe ich das öfters gesehen. Und ich habe ein Bild einmal gemacht, aber ich finde es nicht mehr. Da waren solche Trauben dran. Solche riesen Dinger sind da unter solche Pergola aus Weinstock sind da gehängt. Da kann man doch unter dem Weinstock sitzen, oder? Wenn man sowas hat. Aber guckt euch den Stamm an. Hier. Wie viele Jahrzehnte sind das? Vielleicht sogar über Generationen hinweg musste der wachsen, dass der so wurde. Gestützt hier, dahinter hat man zack drunter gemacht, dahinter ist auch noch was. Man hat den stützen müssen, schon spricht das Ding zusammen. Aber was hat man da davon? Früchte auf der einen Seite. In meinem Praktikum in Öhringen gab es einen Kirschbaum. Kein Weinstock, aber einen Kirschbaum. Und der hatte ganz niedere Äste. Ich muss euch sagen, es war cool. Zum Vorbereiten habe ich mir einen Stuhl genommen oder einen Liegestuhl oder was auch immer. Habe mich dann ausgesetzt und dann habe ich so gefespert. Also vorbereitet und gefespert. Reife Trauben. Ich sage euch, es war ein Genuss. Ach, Kirsche waren das. Es war, ich bin jetzt, gut war's. Es war halt Kirsche, es war kein Weinstock, es war halt Kirsche. Aber es war einfach Genuss. Und ich glaube, das ist dieses Bild, wo da drin steckt, auch bei Micha. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Es wird eine Zeit sein, in der wir Menschen genießen können. Das wird kommen. Aber ich habe euch noch was dazu. Zwei Bibelverse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und jetzt kommt, und unter dem Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und das andere ist Psalm 121, der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Also, da kann man bei Tag kann man dann aussitzen. Ein besserer Schatten gibt es nicht wie von Bäumen und Blättern. Und man kann auch abends raussitzen. Unser Gott möchte unser Schattenspender sein. Er wünscht sich das, dass wir unter ihm, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe ausruhen können. Ausruhen können vor der Hitze des Alltags. Und im Alltag gibt es manche Hitze oder es gibt diese Zeit im Sommer, wo so Hitzewellen sind. Und die haben wir ja auch in unserem Leben. Und Gott bietet sich an und sagt, Mensch, komm doch, such bei mir den Schatten. Genieße, was ich an Gutem wachsen lasse. Genieße Früchte aus meinem Wort. Genieße es einfach, bei mir daheim sein zu können. So, letzte Runde. Was hat das alles jetzt mit mir zu tun? Gott hat mich erwählt. Ich darf Gottes Weinstock, ich darf so ein Weinstock sein. Er hat mich erwählt als sein Kind. Er hat viel für mich investiert, für euch auch. Und er tut es immer noch bis heute. Gott kümmert sich Tag um Tag um uns. Und das heißt für mich, ich bin ihm wichtig, deshalb macht er sich die Mühe. Wenn mir ein Weinstock nicht wichtig ist, ah ja, dann lässt man halt wachsen und dann wird nichts. Ja, und das ist mir dann so gekommen, so wie Gott sich um sein Volk gekümmert hat, so kümmert er sich auch um mich. Klar, er wünscht sich auch in meinem Leben Frucht, also keine saure Traube, sondern gute. Und nimm das Bild nochmal, was können gute Früchte sein? Das, dass ich ihn liebe, dass ich dankbar bin, dass ich zu ihm gehöre, diese Dinge einfach. Und er erlebt mit mir und in meinem Leben solche Enttäuschungen wie bei seinem Volk, aber er gibt nicht auf. Und das ist für mich so etwas ganz, ganz Wichtiges. Bei dieser Höhe und Tiefe, die in unserem Leben sind, Gott trägt uns durch. Und er ist mein Schatten, mein Zufluchtsort. You are my hiding place. Du bist mein Zufluchtsort vor der Hitze des Alltags. Zu ihm darf ich mich flüchten, bei ihm darf ich mich ausruhen. Bei ihm darf ich Zeit genießen, daheim sein. Einfach. Irgendwann mache ich weiter. Wie gesagt, das ist jetzt erst einmal der Anfang. Irgendwann kommen wir mal an so heiße Themen ran, wie dass das Gott beschneidet und so andere Dinge. Aber jetzt lassen wir das mal. Nimm diese Dinge mit. Ich darf Gottes Weinstock sein. Ich bin ihm wertvoll. Sein Volk ist ihm wertvoll, das ist das andere. Und ich darf bei ihm daheim sein. Ich darf da immer wieder hingehen. Nehmt euch einfach mal dieses Bild von dieser Pergola, von dieser Weinpergola mit. Da drunter sitze. In Leofels, meine Nachbar gegenüber, die Rücks, die haben vor dem Haus einen riesigen Lindenbaum. Egal wie heiß es draußen ist, dieser Lindenbaum bringt immer diesen Schatten und man kann da immer draußen sitzen. Ich unter meinem Plexiglasdach. Boah, ich bin ja eingegangen vor Hitze. Selbst wenn man da einen Sonnenschutz drunter macht, es bringt nichts. Das da ist eine ganz andere, ein ganz anderer Schatten. Da kann man daheim sein. Amen.